Ja, ich starte mit einer neuen Serie, die über 5 Sonntage gehen wird, also noch ein kleiner Unterbruch dazwischen, aber 5 Sonntage. Und zwar geht es um den Thessalonicher Brief, einer der ersten frühesten Briefe des Apostel Paulus. Und es geht darum, dass in jedem dieser Abschnitte, die ich predigen werde, es eine Zuspitzung gibt. Und ich denke mal, ihr werdet es spätestens nach der 3. Predigt merken, wo diese Zuspitzung hinführt. Ja, wir sind bekehrt, errettet, erwählt. Ich war vor einiger Zeit, es sind, ich denke mal, 2 Wochen her, auf dem Eisfeld in Thalwil. Und wir hatten ein kleines Derby mit unseren Enkeln. Denn meine Tochter hat klipp und klar gemacht, Eisfeld, Schlittschuhlaufen, nur mit Helm. Und ist natürlich schwierig, oder, wenn dann so viele andere Kinder, Teenager sind, die keinen Helm anhaben. Ja, für was braucht man dann überhaupt einen Helm? Man weiß es erst, wenn man ihn gebraucht hätte, behaupte ich mal. Oder ich habe mir schon oft gefragt, warum gibt es eigentlich heute nur noch Autos mit Airbags? Hat schon mal jemand von euch einen Airbag gebraucht? Gibt es jemand, der schon, eine Person, du weißt, warum es Airbags gibt. Ja, es gibt den Fahrer-Airbag, es gibt den Beifahrer-Airbag, es gibt den Seiten-Airbag und Seitenaufprallschutz und auf dieser Seite nochmals, ich weiß nicht, habe ich einen Airbag vergessen? Und man bezahlt diese Airbags und in der Regel braucht man sie nie. Oder? Oder warum hat es überall am Zürichsee und auch bei uns an der Sihl, so bei der Brücke, warum hat es eigentlich diese Rettungsringe? Habt ihr schon mal einen Rettungsring der Sihl gebraucht? Jetzt mal ehrlich, die Sihl, man kann doch überall fast durchgehen. Also irgendwie so, also schon nicht überall, aber wenn man die Stelle ein bisschen kennt, vielleicht auch mal bis hier, aber dann ist es gut, oder? Außer wenn sie oben gerade den Hahn auftun. Wenn sie richtig Wasser runterlassen. Für was einen Rettungsring? Ich werde am Schluss nochmals darauf zurückkommen. Den Text habt ihr gesehen. Was der Apostel Paulus hier der Gemeinde sagt, ist, bei euch ist etwas vorhanden. Bei euch sieht man etwas. Bei euch ist etwas da, was man tatsächlich spüren, was man wahrnehmen, was man sehen kann. Und er nennt das euer Werk im Glauben. Werke des Glaubens. Und ich habe mich gefragt, halt mal Paulus, ist das nicht ein Widerspruch? Glauben und Werke? Sagt uns der Apostel nicht fast in jedem zweiten Brief, nicht durch Werke, sondern allein durch den Glauben? Und jetzt kommt er hier mit diesen Werken des Glaubens. Wir spüren, dass wir vielleicht manchmal Gegensätze machen an Orten, wo es gar keine Gegensätze braucht. Denn dass aus dem Glauben etwas entsteht, das man auch tatsächlich sehen kann, das ist für Leute damals völlig klar und ist auch in vielen Bewegungen, bei uns jetzt im Pietismus oder so, immer wieder klar geworden. Es ist nicht so, dass der Glaube einfach ein Postulat ist, das wir hochhalten und sagen, ich glaube und ich bekenne, sondern wenn der Glaube nicht etwas in unserem Leben bewirkt, dann ist er tot. Dann ist auch nichts da. Oder wie es früher mal die Leute gesagt haben im süddeutschen Raum, bei der großen Erweckung damals, wenn der Bauer zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann merken es die Kühe im Stall. Dann spüren sie es. Man kann diesen Vergleich nur kennen, wenn man Bauern und Kühe kennt. Sonst, ich möchte ihn auch gar nicht erklären, wie das läuft mit den Kühen. Das Zweite ist, und da kommt schon eins dieser Werke, wie so bricht so langsam durch die Decke und man sieht das Bemühen in der Liebe. Und auch das eigentlich fast wie ein Widerspruch. Kann man sich bemühen zu lieben? Wenn wir nur diese Art von Liebe kennen, die wie ein Schmetterling auf uns herniederkommt und dann in unserem Bauch diese Gefühle auslöst und wir denken, ist alles so super, dann kennen wir das nicht. Aber wenn wir mal ernsthaft mit Menschen längere Zeit unterwegs sind, mit verschiedenen Menschen, nicht nur mit denen, die wir sowieso schon mögen, von Natur aus, die Guten und Lieben und so, sondern auch die anderen, dann spüren wir manchmal, Menschen können mühsam sein. Auch Christen können mühsam sein. Manchmal sind sie anstrengend, wenn sie immer das Gleiche erzählen, zum Beispiel anstrengend. Oder manchmal ist es auch so, dass sie einem so wahnsinnig in Beschlag nehmen, oder? Und klammern, dass man denkt, hey, gib mir mal wieder ein bisschen Raum. Ich habe auch noch ein eigenes Leben. Also, lieben kann manchmal unglaublich anstrengend sein. So anstrengend, dass man vielleicht mal auch denkt, jetzt will ich einfach mal meine Ruhe haben und nicht lieben. Keinen sehen, fertig. Kennt ihr das? Das Dritte, das Ausharren in der Hoffnung. Und vielleicht ist das größte Kennzeichen eines Christen für ihn selber. Wir haben eine Hoffnung. Das heißt, was immer auch in unserer Welt geschieht, was immer um uns herum geschieht, wir sind nicht Menschen, die denken, jetzt hört dann gleich alles auf und wir sind gerade am Rand des Abgrunds. Was habe ich jetzt letztens gehört? Wenn man die Zeit so würde einschätzen auf einer Uhr, wie lange es noch geht bis zum nächsten Atomkrieg, dann wären wir 90 Sekunden davor. Und das kann einem schon ein wenig frustrieren, niederschmettern. Aber wir sind nicht die, die uns niederschmettern lassen, sondern wir sind die, die, je schwieriger das es wird, desto mehr schauen wir auf und hoffen auf den Herrn. Und wenn ich das jetzt euch so sage, dann könnt ihr vielleicht im Moment nur wenig damit anfangen, außer ihr seid in einer solchen Situation, wo es sehr bedrängend, sehr notvoll, sehr schwierig, sehr eng für euer Leben wird. Und genauso war es für die Thessalonicher, oder diese Gemeinde, die kam zu Jesus Christus, sie entstand, sie ploppte auf, so wie ein Popcorn oder wie eine Schale Popcorns und zack waren sie da. Und im gleichen Moment, als das passiert, kam so dermaßen Druck von außen, dass der Gründer der Gemeinde echt Sorge hatte, werden sie überleben, werden sie bestehen? Und vielleicht fühlt sich euer Leben im Moment auch so an, dass es so wie, wow, es wird immer enger und es drückt und es passt nicht mehr. So wie nach Weihnachten, wenn man die Hose probiert, die im Frühling noch gegangen ist. Und es passt einfach nicht mehr, es drückt und es ist unangenehm. Dann kann man ja einfach eine neue Hose kaufen, aber die Situationen um einem herum kann man selten einfach so ändern. Ich habe mich dann gefragt, wenn der Apostel Paulus sagt, ich habe euch mein Evangelium gesagt und ihr seid durch dieses Wort zum Glauben gekommen und es war kraftvoll, was hat er diesen Leuten wohl verkündigt? Was denkt ihr? Was hat der Apostel Paulus wohl als Hauptinhalt seiner Botschaft den Leuten weitergegeben? Ihr dürft euch beteiligen. Auch hier am Livestream, guten Morgen Livestream. Ihr könnt mir aufs WhatsApp schreiben. Ich habe es leider mein Handy nicht da, aber ich schaue dann, ob es stimmt, was ihr geschrieben habt. Was hat Paulus wohl verkündigt? Was war seine Botschaft? Es wird alles gut. Oder so vielleicht so wie, es gab mal einen Song ich glaube es war eine ostdeutsche Band, also damals, als die Mauer gefallen ist. Alles wird besser, nichts wird gut. Was hat Paulus verkündigt? Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen und Wiederkommenden. Eine ganz einfache Botschaft, ihr spürt, oder? Evangelium ist etwas für sehr einfältige, einfache Menschen, was das Einstiegsniveau anbelangt, oder? Es wird dann vielleicht schon noch da und dort ein bisschen komplexer. Ich habe nachgeschaut, in der Apostelgeschichte 17 wird die Gründung dieser Gemeinde beschrieben und er hat ihnen das gesagt, der Christus musste leiden. Ja, er wurde gekreuzigt. Der Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Christus. Und das ist der, den ich euch verkündige. Unser Glaube ist zugespitzt auf eine Person, auf Jesus Christus. Wir kommen da nicht drum rum, oder? Wir können uns nicht herumwinden. Wir können nicht sagen, ja, ich suche mir einen eigenen Weg, irgendwie selig zu werden, sondern das ist der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist, dass da einer kam, Gott selbst würde sagen, ich habe meinen geliebten Sohn in diese Welt für euch gesandt. Und er kam, damit ihr eure Schuld, euer Elend, euer Last, euer Leid nicht selber tragen müsst. Er lud auf sich unsere Schuld, er trug unsere Schmerzen, er war der Mann, der letztendlich die Konsequenzen unseres Versagens getragen hat. Und er ist der, der auferstanden ist, und Gott hat in der Auferstehung eigentlich sehr klar und deutlich gemacht, was immer die Menschen auch über Jesus Christus denken, Gott weiß, und er macht das in der Auferstehung deutlich, das ist der Christus, das ist der einzige Weg, den ich für euch geschaffen habe zum Heil. Und immer wenn das verkündet wird, dann gibt es diesen Bruch in der Gesellschaft, in der Menschheit, diesen Bruch vielleicht manchmal auch in unserem eigenen Herzen. Will ich das annehmen oder will ich das ablehnen? Ja, wenn ich es annehme, dann bedeutet das, ich bin bedürftig. Ja, ich brauche jemanden, der für mich hinsteht. Ich brauche jemanden, der den Kopf hinhält für mich. Wenn wir es ablehnen, dann lehnen wir es oftmals auch darum ab, weil wir den Eindruck haben, in meinem Leben ist ja alles okay. Oder so wie ich das gedacht habe, als ich jung war, habe ich gedacht, ja, für die älteren Frauen ist das schon gut. Ich habe nur ältere gläubige Christinnen gekannt. Da habe ich gedacht, für die ist das schon gut. Aber für mich, es gibt so diese Spannung, und in dieser Spannung gibt es dann ganz unterschiedliche Stufen auch der Ablehnung. Und in Thessalonich war die Ablehnung dermaßen rabiat und dermaßen grob, dass sie auf den Deckel gekriegt haben. Dass sie richtig gehend niedergewalzt wurden, und darum die Sorge. Könnt ihr bestehen, auch in der Anfechtung? Könnt ihr bestehen, auch dann, wenn das Christsein mal nicht nach Sonnenschein und nach Juppidu und alles ist cool, wir sind jung und stark und das Leben gehört uns, klingt? Können wir bestehen, auch dann, wenn das Leben es hart mit uns meint? Eigentlich zeigt sich erst dann wirklich, ob unser Glaube besteht. Eigentlich zeigt sich erst dann wirklich, ob was da ist oder nicht. Denn man kann locker vom Heil und von der Freude der Gläubigen singen, wenn alles gut läuft und man so auf dieser aufsteigenden Bahn ist. Der zweite Punkt, bekehrt. Ein bisschen ein schwieriges Wort, oder? Habt ihr auch schon mal gehört, wie jemand zu euch gesagt hat, du musst mich im Fall nicht bekehren. Du musst mich übrigens nicht bekehren. Ich höre das noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, als das ein mir sehr nahestehende Person gesagt hat. Und einen Moment lang war ich ein bisschen wie platt, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, ich will dich auch gar nicht bekehren. Das Wort sich bekehren sagt schon von sich aus, was eigentlich geschehen sollte. Ich bin jetzt nicht der Wahnsinnsgescheiteste in Grammatik und so, aber ich glaube, das nennt man reflexiv. Reflexartig, oder? Reflexiv. Man nennt es reflexiv darum, weil es auf sich bezogen ist. Ich bekehre mich. Du bekehrst dich. Ja, wir bekehren uns, geht nicht so gut. He? Es ist immer auf sich selbst bezogen. Bekehren heißt, ich mache etwas. Und dann kann man niemand bekehren. Und wenn ihr das versucht, bitte lasst es, hört damit auf, Menschen bekehren zu wollen. Ihr müsst nicht bekehren. Ihr müsst das Evangelium verkünden. Ihr müsst den Weg zum Heil zeigen. Ihr müsst von dieser Freude, von diesem Jubel der Erlösten sprechen. Ihr müsst darüber reden, wie gut das ist, wenn die Lasten fallen. Wenn ihr plötzlich merkt, mit Gott und mir ist alles in Ordnung. Ich habe nicht nur hier ein Leben, sondern ich habe eine Zukunft, die über das Leben ausgeht. Bekehren bedeutet aber immer auch, dass man sich von etwas wegdreht. Man kehrt sich um. Und es ist schlichtweg unmöglich, beides dann zusammenzuhalten, weil wem man den Rücken dreht, von dem wendet man sich ab. Und das haben die Leute damals auch gemacht. Und ihr vielleicht auch damals, als ihr zum Glauben kamt, abgewendet von Dingen, die einfach ihr gespürt habt, das passt nicht zu Gott. Der Apostel hier sagt es sehr deutlich, ihr habt euch abgewendet von euren Götzen. Und Götzen ist ja ein Wort, was soll man damit machen, oder? Ich weiß gar nicht, außer Ölgötz fällt mir kein Wort ein, in dem das, oder kein Moment, wo ich das, dieses Wort brauchen würde. Starr wie ein Ölgötz. Kennt ihr, oder? Office. Ich bin auch schon älter. Unsere Götzen sind oftmals unser Wohlstand. Und ich sage bewusst nicht unser Geld, denn es geht nicht um das, was wir im Portemonnaie haben, in der Brieftasche haben, sondern es geht um das, was uns die Sicherheit gibt. Und unser Wohlstand gaukelt uns eine Sicherheit vor, in der wir leben und denken, ah, uns kann ja nichts passieren. Ich habe was auf dem Bankkonto, ich bin abgesichert fürs Alter. Und dann rechnet man und überlegt, ja, wenn ich 85 Jahre alt werde, brauche ich so und so viel Geld. Und wenn man das mit 30 ausrechnet, ich kann euch sagen, das wird sich ändern. Es ändert sich so vieles. Oder hätte jemand von den Leuten, die jetzt um die 80 sind, gedacht, dass man jemals darüber sprechen wird, ob es mit der AHV reicht oder nicht? Das war doch in den 60er, 70er Jahren, als das so richtig eingeführt wurde, so richtig aufkam, war das gar kein Thema. Oder irre ich mich? Ich bin ja erst in den 60er Jahren geboren. War das damals schon der Gedanke, dass es irgendwann nicht reichen wird mit der AHV? Ich weiß nur noch, mein Großvater hat gesagt, der ist der 1900er Jahrgang, wurde im 65, als ich geboren wurde, pensioniert und er hat gesagt, ich habe kaum einbezahlt, aber ich bin 90 geworden, oder? Profitiert. Ja, wir zahlen immer noch für ihn vermutlich. Das ist unsere Sicherheit. Und ein Götz bedeutet nichts anderes, als ist etwas, wo wir unser Leben darauf hinstellen, darauf abstützen, daran festmachen. Wir waren kürzlich, also ist auch schon wieder ein paar Monate her, 2-3 Monate her, im Gespräch mit Leuten, die Spanisch sprechen. Und so im Gespräch hat der Mann dann zu seiner Frau gesagt, mi vida. Das ist nicht schön. Ich übersetze es für die, die nicht Spanisch können. Er hat zu seiner Frau gesagt, mein Leben. Mi corazón, mein Herz. Wir haben gefragt, was das bedeutet und wie man das so gebraucht, oder? Weil wir ein bisschen spanisch affin sind. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist so, wie man sagt, mein Schatz oder mein Schnügel oder was man halt dann sagt. So, mein Mäuschen und dann irgendwann wird es ein Elefant. Aber das ist ein anderes Thema. Jesus Christus ist unser Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt der Apostel Paulus. Und er meint damit, ich kann alles verlieren im Leben, aber nicht Jesus Christus. Und das macht oder das zeigt uns unsere Götzen, wenn wir plötzlich sagen, alles ist okay, aber das nicht. Alles ist okay, aber wenn es um meine Familie geht, dann hört es auf. Und dann kann man sich fragen, ja, wie ist das denn? Oder welchen Stellenwert hat mein Glaube und meine Familie zueinander? Ich möchte nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich darin einen Gegensatz sehe. Denn welchen Stellenwert das in unserem Leben hat, das zeigt unser Verhalten, unsere Art, wie wir leben. Und wenn wir sagen, ja, Christus ist unsere Nummer eins und er steht über allem, dann zeigt sich das genauso, wie wenn wir dann durch unser Leben zeigen, dass die Familie Nummer eins ist. Eure Entscheidung. Und letztendlich geht es noch viel mehr darum, welchen Stellenwert das in unserem Herz hat. Und vielleicht merken wir gewisse Dinge erst, wenn wir es verlieren oder wenn es mal nicht so geht, wie wir denken, welchen Stellenwert es wirklich hat. Das nächste, unsere Gesundheit, ist ja fast ein Dauerbrenner. Hauptsache gesund. Ja, ich weiß, kann man ja Ring sagen, wenn man es einem gut geht. Jesus ist absolut das Wichtigste. Aber ich muss auf jeden Fall wieder gesund werden. Hauptsache gesund, so diese Aussage nur, Hauptsache, heißt, dass das Haupt nicht Christus ist, sondern die Gesundheit. Einfach so, dass man mit den Worten das mal spürt, oder was wir da manchmal sagen, oder natürlich sagen wir es nicht, wir denken es vielleicht nur, oder? Ist alles okay, aber ich will jetzt einfach gesund werden und Gott als gläubiger Christ hat Gott das gefälligst zu tun. Für was ist man dann gläubig? Oder? Ja, wie wenn man denkt, für was zahle ich eigentlich Krankenkasse? Sollen gefälligst bezahlen und Gott hat gefälligst zu heilen, für das ist ja Gott und dann bin ich ja Christ. Gott kann uns auch auf diesen Wegen ganz schwierige Führungen durchmachen lassen. Und die Frage ist immer, geben wir ihm das? Darf er das? Darf Gott uns schwierige Wege führen? Oder sind wir Christ geworden, damit alles immer gut läuft? Bekehrt, wozu? Und ich lese euch das nochmals vor hier in diesem Text. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Von den Götzen weg zu Gott hin. Und jetzt kommt's, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Bekehrt, um Gott zu dienen. Was heißt das? Wie dienen wir Gott? Denkt mal darüber nach, ich möchte nicht, dass ihr Antwort gebt hier auf, sondern einfach mal darüber nachdenkt, wie können wir Gott dienen? Vielleicht kommen euch ja auch biblische Worte, solche Wegweiser in den Sinn, wo es heißt, das bedeutet es, Gott zu dienen. In diese Richtung geht es, wenn wir Gott dienen. Ich gebe euch ein paar Anhaltspunkte. Gott zu dienen heißt, dass wir uns ganz konkret Zeit für ihn nehmen. Also ob wir Gott dienen oder nicht dienen, das hängt damit zusammen, was in unserer Agenda steht. Wenn dort Gott keinen Platz hat, dann dienen wir Gott nicht. Punkt. Manchmal ist es ganz einfach. Oder etwas anderes. Gott zu dienen bedeutet, dass Jesus Christus zum Beispiel sagt, ihr könnt nicht eurem Wohlstand oder euren Gütern, er benutzt das Wort Mammon dort, ihr könnt nicht euren Gütern dienen und Gott dienen. Es ist nicht kompatibel, es passt nicht. Also das etwas ganz Entscheidendes, was uns hindert, Gott zu dienen, ist offensichtlich das, was wir haben. Und wenn man über Götzendienst im Neuen Testament spricht, dann kommt man nicht um das herum, dass dort der Geiz ein Götzendienst ist, die Geldliebe. Also wir spüren hier etwas von dem, was wir vielleicht gar nicht so gern hören. Da geht es nämlich um das, was uns hier in Mitteleuropa sehr zentral wichtig ist, nämlich unser Wohlstand und das, was wir haben. Das Zweite, was man sagen kann, wo es heißt, dass man Gott dienen soll, ist im Jakobusbrief. Kennt jemand eine Stelle im Jakobusbrief, wo es um den Gottesdienst geht? Außer meine Frau. Ja, wir sprechen so viel über solche Dinge. Der wirkliche, wahre Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen ihrer Trübsal zu besuchen. Und wenn du jetzt Witwe oder Waise bist, oder, dann will ich dir sagen, ja, nicht gleich denken, warum besucht mich dann niemand, sondern ein bisschen weiter denken, es geht darum, dass Menschen, die am Existenzminimum leben, das waren damals die Witwen und Waisen, es geht um Menschen, die in Not sind, es geht um Menschen, die alleine sind, denen beizustehen. Das ist Gottesdienst. Oder ein drittes im Römerbrief, Gottesdienst heißt, uns hinzugeben dem lebendigen Gott und uns nicht dieser Welt gleichzuschalten. Also unser Denken verändern zu lassen, unsere Sichtweise verändern zu lassen, unser Herz verändern zu lassen. Das heißt Gott dienen. Und wo du stehst in diesem Prozess, Gott zu dienen, das kannst nur du selbst beurteilen. Das steht mir nicht zu. Ich sehe nicht in dein Herz hinein und das muss ich auch gar nicht. Aber offensichtlich macht es einen sichtbaren Unterschied, ob Menschen Gott dienen oder nicht. Paulus hat das auf jeden Fall gesehen. Er rettete die Warten, der dritte Punkt. Sie haben eine Hoffnung, sie schauen, sie erwarten keine besseren Zeiten. Ist so ein, auch so ein Running Gag, oder wenn ich mit Leuten zusammen bin, meistens mit Männern. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem Mann erinnern, da hat die Frau ihm ein Ultimatum gestellt, entweder ändert sich was oder du siehst mich nicht mehr. Dann ist er gekommen, da habe ich gefragt, ja, was möchtest du dann? Ja, dass es einfach wieder ist wie vorher. Ja. Da habe ich gedacht, ja, aber vorher war es ja nicht gut, sonst wärst du nicht in diese Situation gekommen. Ja, für mich war es vorher schon gut. Und einfach, dass es wieder wird oder besser, anders, schöner, wieder, oder wieder wenigstens so, wie es mal war. Wir warten nicht auf bessere Zeiten. Denn wir wissen, dass die Zeiten nicht besser, sondern schwieriger werden, vor allem für uns Christen. Wir warten auch nicht auf den Wahnsinnsdurchbruch und Erfolg, dass unsere Firma durch die Decke geht und unser Chef endlich erkennt, was für ein wertvoller Mitarbeiter ich bin, dass die Lohnerhöhungen endlich kommen oder wenigstens der Teuerungsausgleich gezahlt wird. Wir warten nicht darauf. Wir warten nicht auf Erfolg. Auch als Gemeinde erwarten wir keinen Erfolg. Wir erwarten, dass Jesus Christus als Herr in unserer Mitte zu seinem Recht kommt und dass wir ihm dabei nicht im Wege stehen. Wir warten auch nicht einfach auf unsere Gesundheit. Denn ich sage euch ein Geheimnis. Ihr könnt jetzt so gesund sein, wie ihr wollt. Am Schluss stirbt man trotzdem. Scheibe, ja? Und dann ist noch die Frage, an was man halt stirbt. Aber irgendetwas, oder unser Körper ist ein Verbrauchsprodukt. Sorry. Es nutzt sich ab. Man kann natürlich dagegen halten, oder mit Physiotherapie, mit Muskelaufbau, mit Vitaminpräparaten. Ach, was kann man nicht alles machen? Man kann vieles versuchen, aber unterm Strich ist es einfach so, man wird alt, die Haut wird schrumpelig. Und irgendwann ist man nicht mehr so hübsch, wie man war und man kann nicht mehr so schnell auf die Felseneck hinauftraben, wie das früher war. Ich sehe gar Christian, der macht das natürlich immer noch mit links. Obwohl, ich weiß, auch bei dir fängt das schon an, mit diesen Verschleißerscheinungen. Und dann fragt man sich ja manchmal, wenn man so in dieser Übergangszeit ist, warum kann ich nicht mehr wie früher, oder? Wie gesagt, es ist einfach normal. Der normale Lebensprozess ist, dass wir zugrunde gehen. Oder, ja, ich weiß, es ist nicht so optimistisch. Aber es ist einfach die Realität. Und wenn man die Realität sieht, dann kann man auch plötzlich merken und sehen, ah, das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, 90 zu werden und mit 90 immer noch fit zu sein wie ein 20-Jähriger und dann zack wie ein Baum gefällt werden und so, das ist ja nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass wir geistlich reifen und wachsen und zunehmen in dem, was Gott ehrt. Wir warten auf, als Errettete auf Jesus Christus. Wir warten auf ihn, weil wir ihn kennengelernt haben als den, der das Leben durchbricht, den Tod durchbricht und das Leben zeigt. Wir warten auf ihn, weil er der ist, der uns gesagt hat, ich gehe euch voraus und dort, wo ich bin, dort werden die auch hinkommen. Wir warten auf ihn, weil es dort eine Wohnung hat für uns. Wir warten auf ihn, weil er uns verheißen hat, dass wir zu ihm gehören, ob wir leben oder sterben, wir sind mit ihm verbunden und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus unser Herz getroffen hat. Nichts kann uns trennen davon. Wir warten auf ihn, weil er der Garant unseres Heils, unserer Erlösung ist. Für was braucht man einen Rettungsring? Man braucht ihn, wenn man am Ertrinken ist. Und in diesem Text, oder, kommt dieses furchtbare, diese zwei furchtbaren Wörter Zorn Gottes vor. Ich meine, natürlich hören wir lieber von der Liebe Gottes. Ist ja klar. Ich liebe Daddy im Himmel, der immer macht, was ich will und mir über den Kopf streicht und sagt, bist ein guter André. Alle haben dich gern und ich am liebsten. Natürlich hören wir das am liebsten. Natürlich ist das, was schön ist. Aber wir dürfen die Realität einfach auch nicht aus den Augen lassen. Wir haben heute die irrige Meinung, also vielleicht ihr nicht, aber so als Gesellschaft, dass wenn wir uns nur genug anstrengen, dass wir dann das Ruder herumreißen und alles zum Guten wenden. In allen Bereichen unseres Lebens, durch Festkleben auf Straßen oder durch das, dass wir wie früher wieder anfangen, Joghurtdeckel zu sammeln oder was man sonst noch alles machen kann. Wir haben den Gedanken, wir können den Lauf der Weltgeschichte bestimmen durch unser Handeln. Und ich sage euch auch hier ein Geheimnis, was wir wirklich können, das können wir extrem gut. Wir können innerhalb von Sekundenbruchteilen Zerstörung anrichten wie kein anderes Lebewesen auf dieser Erde. Da sind wir wahnsinnig gut darin. Aber wir sind extrem schlecht darin, wenn es ums Heilen geht. Und darum brauchen wir einen Heiland. Darum brauchen wir Jesus. Wir brauchen den Rettungsring, nicht dann, wenn wir im Boot sitzen und nichts, kein Sturm da ist. Wir brauchen den Rettungsring genau dann, wenn der Zorn Gottes über die Welt kommt. Und jetzt, wenn wir über Zorn Gottes reden, dann wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig. Aber ich möchte euch mal etwas fragen. Gibt es Leute von euch, die schon wirklich handfestes Unrecht erlebt haben? Hat schon jemand von euch wirklich etwas erlebt, wo er denkt, das war wirklich gemein, bös, schlecht? Ja, gibt doch einige. Und findet ihr es dann nicht richtig, wenn solche Leute auch zur Rechenschaft gezogen werden? Das ist Gerechtigkeit. Und jetzt kommt die Gerechtigkeit Gottes über uns, der Zorn Gottes über uns. Und jetzt ist die Frage, sind wir genug gerecht, um da nicht unterzugehen? Oder anders gefragt, wärst du der den ersten Stein schmeißen würde, wenn es dann hart auf hart kommt und Jesus dich fragt, bist du gut genug, um andere zu richten? Und vielleicht spürst du dann, oh, darum vertraue ich auf die Gnade Gottes. Nicht auf das, was ich leisten kann, nicht auf das, was ich bin. Und ich vertraue darauf, dass ein Gott seine Hand ausstreckt zu mir und mich ruft und sagt, komm, ich bringe dich durch, ich will dein Rettungsring sein. Wir brauchen den Rettungsring für die schwierigen Zeiten. Und dass die Zeiten schwieriger werden, das spüren wir vielleicht, manchmal mehr, manchmal weniger. Dass es so ein bisschen aus dem Lot kommt oder nicht mehr so alles so Sack einfach geradeaus läuft, wie man das früher noch dachte, es wird immer nur aufwärts gehen und alles wird immer nur besser und besser. Für das brauchen wir einen Rettungsring. Wir brauchen einen Helm, wenn wir auf die Schnauze fallen und den Kopf anschlagen. Und wir brauchen einen Airbag dann, wenn wir frontal gegen die Mauer fahren. Und vielleicht fühlt sich dein Leben im Moment an, wie wenn du auf eine Mauer zufährst und du denkst, hey, was soll das werden? Wie soll ich da ausweichen? Dann will ich dir sagen, der Airbag ist da. Jesus Christus ist da und er wird dich auffangen und er wird dich tragen, auch wenn du nicht mehr kannst. Zum Schluss. Und jetzt, was machen wir damit? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, so kurz gesagt. Es gibt die Möglichkeit, dass du sagst, ja, natürlich habe ich mich bekehrt. Ja, natürlich sieht man in meinem Leben, dass ich Gott diene. Und ich will es zumindest. Ja, ich freue mich daran, dass Gott mich erwählt hat. Recht so. Gut machst du's. Freu dich. Freu dich, wenn du spürst, dass Gottes Liebe dein Herz getroffen hat und du erlöst und errettet bist. Freu dich. Sag Gott von Herzen Danke dafür. Vielleicht geht's dir aber auch so, dass du denkst, wie wird das sein, wenn dieser Zorn Gottes über die Welt kommt? Werde ich auf der richtigen Seite stehen? Vielleicht spürst du auch, du trägst Dinge mit dir mit, Lasten mit dir mit, die es unmöglich machen, vor dem gerechten Gott zu bestehen. Die es unmöglich machen, durch diese enge Pforte durchzukommen, von der Jesus spricht, wo du merkst, hey, irgendwie genügt es nicht in meinem Leben. Vielleicht ist das heute ein Moment für dich, um ganz neu zu sagen, ich will mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich will mit meinem Leben Gott ehren. Ich will nicht mehr an das denken, was alles hinter mir liegt und falsch war, sondern ich will vorwärts denken. Ich will mit Jesus vorwärts gehen und mein Ziel ist, im Himmel zu sein und dort Jesus anzubeten. Und wenn du spürst, dass das jetzt in deinem Herzen so wie hochkommt, dann sage ich dir gerne, komm und mach es heute fest. Wir werden nachher miteinander das Abendmahl feiern. Während dem Abendmahl wird die Band uns im Lobpreis leiten und währenddem, ich weiß, es geht ein bisschen viel aufs Mal, könnt ihr gerne nach vorne kommen und wir werden für dich beten und dich segnen und dir ganz neu einfach die Gnade Gottes auch zusprechen, wenn du das möchtest. Aber auch das Abendmahl selbst ist so ein Zuspruch Gottes. Ein schweigender und doch sehr handfester, spürbarer Zuspruch Gottes. Wenn du neu diesen Bund mit Gott schließen willst und Teil der Bundesversammlung Gottes werden willst, dann bist du eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Dann bist du eingeladen, nach vorne zu kommen und Brot und Wein, Traubensaft zu empfangen, als Zeichen, dass du zugehörig bist, zugehörig zum Leib Christi und auch unter der Gnade Gottes stehst. Das alles ist für dich jetzt bereit. Wie gesagt, wenn du weißt, boah, ich bin erlöst, ich bin errettet, das Heil Gottes hat mein Herz getroffen, mach einen Luftsprung freudig und sag Halleluja. Mit Gott gehe ich vorwärts. Wenn du unsicher bist oder denkst, vielleicht wäre es gut, mal eine Entscheidung zu treffen, warum nicht heute? Denn morgen ist kein besserer Tag als heute, es wird eher schwieriger. Lasst uns miteinander das Unser Vater beten und danach feiern wir das Abendmahl. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.